Der Prozess, meinen Namen abzugeben, der hat natürlich schon viele, viele Monate vorher begonnen. Und ich habe mich immer gefühlt wie, ja, wie zwei verschiedene Identitäten. Ich habe gemerkt, alles, was ich zu sagen habe, hat in irgendeiner Form mit Inklusion, mit der Sichtbarkeit von pflegenden Angehörigen zu tun. Oder wie gehe ich mit Schicksalsschlägen um? Das waren halt Themen, die mich bewegt haben. Und die habe ich in der Schauspielerei dann irgendwann auch nicht mehr alleine abbilden können. Und dann war ich halt zerrissen. Und dann habe ich halt gemerkt, nee, das geht so nicht mehr weiter. Ich muss das zusammenlegen.
Willkommen zur 46. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Wer bin ich? Daniela Hofschneider oder Daniela Preuß? Lange fühlte es sich für Daniela so an, als würde sie in zwei Welten leben. In der Welt der SchauspielerInnen und in der Welt der pflegenden Eltern. Als Schauspielerin Daniela Preuß spielte sie in Serien wie In aller Freundschaft, Der Bergdoktor, Ladykracher oder Pastewka mit. Und als Daniela Hofschneider pflegte sie zu Hause ihren Sohn Leo, bis sie 2023 beschloss, diese zwei Welten zu vereinen und nur noch Daniela Hofschneider zu sein. Wie es danach mit ihrer Schauspielkarriere weiterging, wie sie ihre Kräfte einteilt und was sie bei der ersten Kinofilmpremiere mit Leo auf dem roten Teppich erlebte, das erzählt sie uns in dieser Podcast-Folge. You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back.
Hallo liebe Daniela, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist und wir haben heute ein ganz spezielles Thema, nämlich Leben in zwei Welten. Und da fragen sich jetzt wahrscheinlich wieder, was hat's denn damit auf sich? Du bist zum einen Schauspielerin und kennst quasi diese Welt, aber du bist auch eine pflegende Mutter und das ist ja eine ganz andere Welt und deswegen interessiert mich jetzt erstmal, was über diese Welten zu erfahren. Lass uns doch mal anfangen mit deiner Welt als Schauspielerin. Dort bist du als Daniela Preuß bekannt. Wie hast du denn diese, ich sag jetzt mal, Hollywood-Welt so erlebt?
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass ich hier sein darf. Zur Hollywood-Welt. Mein Mann war eigentlich derjenige, der in Hollywood gelebt hat für viele Jahre, auch als Schauspieler. Ich habe mich eher auf den deutschen Markt konzentriert und habe meine ersten Dreherfahrungen mit 11 gemacht am Set von einer damals sehr beliebten Tierarzt-Vorabendserie, Ein Heim für Tiere. Das war 1989 oder 1990, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall bin ich da über einen Kindercasting reingerutscht und über eine Schulkameradin. Und das hat so gut funktioniert, dass mich gleich eine Kinderagentur unter Vertrag genommen hat. Und ja, dann hatte ich ein nettes Hobby neben der Schule. So fing das an. Und parallel zum Abi wurde das dann immer mehr. Meine erste wirklich große Serie gedreht für die ARD, eine Vorabend-Arzt-Serie. Und ja, dann war nach dem Abi klar, nachdem ich 2 Wochen BWL studiert habe und mich entschieden habe, dass das nichts für mich ist, auf die Schauspielschule zu gehen. Ja, dann wurden die Projekte immer größer und das eine hat das andere ergeben. Und so habe ich mir da meine Karriere aufgebaut letztendlich.
Genau. War das auch so dann dein Traumjob? Also hast du dich da richtig wohlgefühlt?
Es hat mich schon sehr, sehr früh begleitet. In der Grundschule habe ich natürlich auch gerne Theater gespielt, aber durch diese frühen Dreherfahrungen war das für mich auch immer eine Form von Sicherheit und ein Weg, der sich da vorgezeichnet hat. Und es hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe mich wirklich wohl dabei gefühlt. Von daher würde ich sagen, ja, es gab nichts anderes.
Und dann ist ja irgendwann dein Sohn oder euer Sohn Leo auf die Welt gekommen und dann seid ihr sozusagen in eine ganz andere Welt katapultiert worden. Und dort warst du Daniela Hofschneider. Magst du uns mal von dieser Welt erzählen? Wie sah dann euer Alltag aus?
Also Leo kam 2010 auf die Welt mit einem starken Sauerstoffmangel während der Geburt. Leider ein Fehlverhalten der Ärzte und Hebammen, sind auch vor Gericht seit vielen, vielen Jahren. Aber das würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Von daher, Leo hat aufgrund dieses massiven Sauerstoffmangels einen sehr starken Hirnschaden erlitten, ist motorisch sehr eingeschränkt, hat Pflegegrad 5, braucht eine 24-7 Stunden am Tag Betreuung. Er muss nachts gelagert werden, er hat eine Magensonde. Er hat Epilepsie, eine starke Spastik. Er ist nonverbal, aber er lautiert und er kann sich schon äußern. Er kann lachen, er kann weinen, aber der Bereich dazwischen fehlt halt. Er ist ein sehr extrovertiertes Kind. Das heißt, er lacht viel, es geht ihm gut, er hat wirklich Spaß an dem, was er macht. Und wir machen auch viel Musik, wir singen viel, wir sind eine sehr lebhafte Familie. Also genau, er kann sich äußern.
Ja, das ist schön, dass du auch die schönen Momente so ein bisschen beschreibst in eurem Alltag, die es ja auch gibt. Und trotzdem ist das ja erstmal, wenn man neu in diese Situation kommt, ja, was ihr euch wahrscheinlich auch so nicht vorgestellt habt und was auch die meisten Menschen ja gar nicht kennen. Was heißt das jetzt, wenn ich ein Kind rund um die Uhr pflege und versorge und einfach für das Kind da sein muss? Wie war das denn bei dir? Hast du dann überhaupt als Schauspielerin weiterarbeiten können?
Die ersten 2 Jahre waren wir fast durchgängig im Krankenhaus, bis wir wirklich eine Diagnose hatten, ist ein bisschen Zeit vergangen und wir haben in diesen 2 Jahren oder in diesen 1,5 Jahren haben wir wirklich wenig gearbeitet. Das wurde dann im Laufe der Jahre immer mehr. Wir haben uns quasi so ein bisschen zurückgekämpft, jeder auf seine Art. Ja, also es ging tatsächlich nur mit Hilfe der Familie, mit Hilfe von meiner Mutter, mit der Hilfe von meinen Schwiegereltern, meine Schwiegermutter ganz speziell. Hat auch viel geholfen und durch unser Netz, was wir uns halt aufgebaut haben, war das halt möglich. Ohne dieses Netz wäre das nicht so.
Und habt ihr das denn dann, wahrscheinlich nachdem ihr euch so angefangen habt, so ein bisschen zurückzukämpfen, am Anfang muss man ja auch erstmal alles verarbeiten und sich ein bisschen in diesen neuen Alltag wieder einfinden, aber habt ihr das dann auch anderen SchauspielerInnen oder Menschen vom Set erzählt, was bei euch zu Hause los ist?
Das haben wir ziemlich intuitiv entschieden. Bei größeren Projekten auf jeden Fall, spätestens wenn die Frage kam, na und, hast du Kinder und wie alt sind die denn, kam immer das Ja, aber. Und wir haben aber auch entschieden, sehr offen damit umzugehen. Das war für uns auch so eine Möglichkeit, dieses Trauma selber zu verarbeiten und einfach drüber zu sprechen. Also das hat uns schon eher geholfen. Es kam auch immer positives Feedback oder Reaktion. Das hat uns nie im Weg gestanden oder so.
Und dann habt ihr irgendwann auch beschlossen zu heiraten und das ist ja so ein Punkt, wo viele dann ihren Namen ändern und du hast dann aber, glaube ich, beschlossen, dass du deinen Mädchennamen als Künstlernamen beibehältst, also dass du Daniela Preuß als Schauspielerin bist und Daniela Hofschneider als Privatperson oder wie kam das zustande?
Ja, genau. Wir haben ziemlich früh geheiratet und ich habe dann gleich gewusst, nee, ich möchte so heißen wie meine Familie. Das geht gar nicht, dass ich einen anderen Namen habe. Und ein Doppelnamen kam für mich auch nicht in Frage. Und ja, dann blieb ja nur noch die Variante Mädchenname gleich Künstlername. Und ich hatte natürlich damals auch Angst und Bedenken, dass wenn ich meinen Familiennamen ändere, dass ich dann auch keine Aufträge mehr bekomme. Von daher war da der Punkt erstmal, über den Künstlernamen zu gehen.
Und hattest du da die Angst, weil dich die Leute dann nicht mehr finden, nicht mehr kennen?
Ja, Daniela Preuß war ja schon auch wie eine Art Marke. Man hat sich ja auch was aufgebaut. Und damals hatte ich die Angst, dass das so sein könnte, dass ich dann keine Aufträge mehr habe und dass ich immer, wer ist denn Daniela Hofschneider? Also genau.
Also so ein bisschen, dass du dann irgendwie nochmal von null anfangen musst, genau. Obwohl du schon so viel Erfahrung eigentlich hattest.
Genau.
Und darf ich nochmal fragen, wie war das denn für dich? Ich stelle mir das so vor, wenn man irgendwo an einem Filmset unterwegs ist, dann ist das ja oft alles irgendwie gestellt. Du spielst da deine Rolle und es ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Welt von Glanz und Glamour oder so, stellen sich das manche Leute ja vor. Vielleicht ist es so auch gar nicht. Aber es ist ja auf jeden Fall eine ganz besondere Welt. Und dann kommst du irgendwie nach Hause und ziehst deine Schuhe aus und dann gehst du zu deinem Sohn Leo und schaust, ob alles in Ordnung ist mit der Magensonde oder er hat einen Anfall. Also dieser Wechsel, wie war das für dich? Wie hast du das gemacht?
Also für uns war die Möglichkeit zu drehen ja auch immer ein kleiner Ausflug in eine andere, normale, heile Welt in dem Fall für uns. Und das war toll. Also die Möglichkeit zu haben, mal abzuschalten. Und mal was anderes zu machen, als zu Hause zu stehen oder sich um Leo zu kümmern, das hat uns letztendlich gut getan, weil wir dadurch Abstand bekommen haben und neue Kraft schöpfen konnten. Und ich habe immer gesagt, drehen ist ein bisschen wie bezahlter Urlaub. So, ne? So hat sich das angefühlt, weil wir einfach wirklich mal uns wieder als Teil dieser Gesellschaft fühlen konnten. Das hat uns immer sehr große Freude gemacht. Genau.
Und dann habt ihr euch wahrscheinlich abgewechselt oder hattet gar nicht so viele Aufträge in der Zeit? Oder wie habt ihr das dann gemacht mit der Betreuung?
Genau, wir haben uns abgewechselt. Wenn mein Mann weg war, habe ich natürlich die volle Pflege übernommen und umgekehrt. Aber wir hatten auch immer Unterstützung von unserem Netzwerk. Wir hatten 2020 im Rahmen der Corona-Krise hatten wir eine Anfrage, als Paar gemeinsam vor die Kamera zu gehen. Das war natürlich was ganz Besonderes. Damals hat man ja noch nicht so viel getestet wie jetzt. Und deswegen hat sich die Produktionsfirma überlegt, ja, wir besetzen mal ein Pärchen. Und hatten dann die Möglichkeit, für 5 Wochen aufs Traumschiff zu gehen für eine Folge von Kreuzfahrt ins Glück. Und das war natürlich große Aufregung. 5 Wochen, wie kriegen wir das organisatorisch hin? Und dann haben wir durch eben meine Schwiegereltern und durch meine Mama konnten wir beide Kinder so betreuen, dass das ging, dass wir 5 Wochen halt aufs Schiff konnten. Damals ist das nicht ausgelaufen, es war nur Österreich. Von daher waren wir auch nicht weit weg. Im Notfall hätten wir natürlich jederzeit wieder zurückkommen können. Ja, dadurch hatten wir quasi 5 Wochen gemeinsame Zeit.
Ja, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen, wenn du das so erzählst, alles so, als wäre es so positiv und auch in gewissem Sinne, ich will jetzt nicht sagen einfach, aber als hättet ihr das alles so easy gewuppt, ne? Leo pflegen und dann noch eure Arbeit. Aber oft ist es ja gar nicht so, wie das jetzt vielleicht so von außen klingt. Gab es bei euch auch irgendwie Momente, in denen ihr gedacht habt, wie sollen wir das alles schaffen? Wir kriegen das irgendwie nicht hin.
Ja, die Momente, die gibt's immer mal wieder, natürlich. Das steht und fällt auch, glaube ich, mit dem eigenen Energiehaushalt. Wie gut sorge ich für mich? Wie gut bin ich versorgt? Aber ja, auf jeden Fall. Aber ich bin jemand, ich gucke tatsächlich aufs Positive und versuche, den Blick nach vorn zu halten. Und von daher, ich bin sehr lösungsorientiert. Ich versuche wirklich gleich den nächsten Schritt zu gehen. Und klar, das sind 2 verschiedene Welten.
Aber es gab nicht den Punkt, dass du das Gefühl hattest, weil du vielleicht irgendwo nicht zusagen konntest, weil du zum Beispiel für Leo da sein musstest, dass du dann immer weniger Anfragen bekommen hast oder dass es irgendwie die Gefahr war, dass du nicht mehr angefragt wirst?
Also ich glaube, die Schwierigkeit in der Branche ist, wenn du einmal raus bist, ist es schwer, wieder reinzukommen. Und ja, es ist auch schwer gewesen, wieder reinzukommen oder es ist auch immer noch schwer, weil die Herausforderung ist gar nicht, den Dreh und das Privatleben unter einen Hut zu bekommen, sondern für uns war das eher die Frage, halten wir mental noch an diesem Beruf fest? Weil der gibt uns natürlich ganz viel Positives auf der einen Seite und eine gewisse Freiheit, die wir in unserem Privaten nicht haben. Und gleichzeitig bietet es aber auch nicht wirklich eine Verlässlichkeit. Und letztendlich müssen wir immer wieder überprüfen, können wir das noch leisten? Können wir da noch mitgehen? Oder müssen wir jetzt wirklich noch parallel was anderes machen? Das sind immer wieder Fragen, die auftauchen. Und dann gibt's mal wieder einen Dreh. Dann kann man wieder sagen, gut, ja, super, funktioniert alles. Und dann gibt's halt mal monatelang keinen. Und dann wird das schon hinterfragt. Wie soll's weitergehen? Was können wir noch machen, um Geld zu verdienen? Das hat halt 2 Seiten.
Ja, das ist, also auf der einen ist es wahrscheinlich leichter, wenn man keinen festen Job hat, sich es einzuteilen oder wie du es beschrieben hast, sich auch abzuwechseln, sich dann um Leo zu kümmern. Aber auf der anderen Seite wahrscheinlich man dann richtig nervös, wenn dann irgendwie 2, 3 Monate keine Anfragen kommen und dann muss man ja irgendwie was tun, ne?
Mhm. Also ich glaube, die Schauspielerei, die hat uns beiden ganz, ganz viel ermöglicht und uns auch den Raum gegeben, uns um Leo zu kümmern, absolut. Also da bin ich sehr, sehr dankbar für, auch dass ich so früh schon so viel tolle Erfahrungen machen konnte, dass ich viel gesehen habe von der Welt, dass ich Menschen kennengelernt habe, dass ich Freundschaften geknüpft habe. Wenn ich das alles nicht gehabt hätte, dann ja, wäre die Situation auch eine ganz andere. Aber irgendwann muss man dann halt hoffen, es kommt noch was oder man muss halt was anderes machen oder ergänzend noch was anderes dazu machen. Mein großer Traum war es immer, oder was heißt mein großer Traum, aber ich habe früher immer gesagt, so wenn es dann irgendwann nicht mehr läuft, dann ich spare mal mein Geld, dann gehe ich vielleicht nochmal studieren oder mache nochmal was ganz anderes. Dazu bin ich leider noch nicht gekommen, aber vielleicht kann ich mir den Traum ja noch verwirklichen, mal gucken.
Ja, wenn du so ein positiver Mensch bist, ich sage immer, wer weiß, was noch kommt, was das Leben noch zu bieten hat. Jetzt würde ich aber gerne noch mal wissen, du hast ja in ganz vielen Serien mitgespielt, In aller Freundschaft oder der Bergdoktor, Lady Kracher oder auch bei Pastewka. Und irgendwann gab es diesen Punkt, wo du entschieden hast, und ich glaube, das war während der Dreharbeiten zu einem Kinofilm, die unlangweiligste Schule der Welt. Du hast beschlossen, ich möchte jetzt meinen Künstlernamen ablegen und diese beiden Welten vereinen. Ich möchte jetzt nicht länger Daniela Preuß sein, sondern ich möchte nur noch Daniela Hofschneider sein. Warum wolltest du das?
Vorweg muss ich sagen, der Kinofilm Die unlangweiligste Schule der Welt war für uns als Familie ein ganz besonderer Film, weil sowohl ich als auch mein Mann als auch unser kleiner Sohn Max haben bei dem Film mitgemacht. Und der Prozess, meinen Namen abzugeben, der hat natürlich schon viele, viele Monate vorher begonnen. Und ich habe mich immer gefühlt wie zwei verschiedene Identitäten. Ich habe gemerkt, alles, was ich zu sagen habe, hat in irgendeiner Form mit Inklusion, mit der Sichtbarkeit von pflegenden Angehörigen zu tun? Oder wie gehe ich mit Schicksalsschlägen um? Wie kann ich nach außen hin zeigen, dass es trotzdem noch ein lebenswertes Leben ist oder dass es eben trotz eines Schicksalsschlages weitergeht? So, das waren halt Themen, die mich bewegt haben und die habe ich in der Schauspielerei dann irgendwann auch nicht mehr alleine abbilden können. Und dann war ich halt zerrissen und habe halt immer gedacht, nee, also irgendwie auch gerade im Social-Media-Bereich hatte dann zwei verschiedene Accounts und dann habe ich immer gedacht, wo poste ich das denn? Poste ich das jetzt hier? Poste ich das da? Und dann habe ich halt gemerkt, nee, das geht so nicht mehr weiter. Ich muss das zusammenlegen. Und da bin ich eines Morgens aufgewacht und habe dann meiner Agentin eine E-Mail geschrieben, gesagt, so, möchte jetzt bitte nur noch Hofschneider heißen. Und ich glaube, die ist aus allen Wolken gefallen. Und ja, es hat dann noch ein bisschen gedauert. Ich habe eine ganz tolle Agentin, die mir wirklich den Rücken stärkt und mit mir schon so viel durchgemacht hat. Und die hat das dann auch irgendwann nachvollziehen können. Es hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht, aber irgendwann haben wir dann parallel zu der Premiere, zu den Premiere-Vorbereitungen, haben wir dann umgestellt, quasi alles. Und es war tatsächlich dann auch so, dass an einem Tag der Pflegedienst abgesagt wurde und wir nicht wussten, wie kommen wir denn jetzt ans Set? Also wir haben 10 Minuten, bevor der Fahrer uns abholen sollte, wussten wir noch nicht genau, wie machen wir das? Also 10 Minuten ist ein bisschen übertrieben, aber ja, letztendlich ist meine Mutter dann eingesprungen, aber ich stand schon wirklich davor, Leo mitzunehmen, ja, und habe schon überlegt, in welchen Trailer könnte ich den tun, wer kann ihn am Set hin und her schieben, habe ich einen Mixer? Also es war schon wirklich kurz davor, wir hatten auch das Okay, dass wir ihn hätten mitnehmen können. Dann habe ich von Brisant eine Anfrage bekommen, wie ich mich dann auf diese Premiere vorbereite. Und habe natürlich gedacht, ja, ist doch super, dann nehme ich gleich mal das Thema Inklusion. Ich war noch nie in dem Kino mit Leo, in dem die Premiere stattfand. Und ich wollte mir einfach das Kino vorher nochmal angucken, ob das überhaupt barrierefrei ist. Leider wurde der Beitrag dann abgesagt. Und durch diese ganzen Überlegungen war das für uns einfach klar, so nee, wir gehen mit Leo jetzt auf den roten Teppich. Also das machen wir jetzt, die Chance nutzen wir.
Und hattest du vor dieser Premiere dann irgendwie Bedenken oder ja, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber hast du dir Gedanken gemacht, wie andere Menschen reagieren, die dich vielleicht nicht so gut kennen?
Ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, nicht mehr. Davor, die vielen Monate, wo das immer mal wieder aufploppte, ja klar, sonst hätte ich es ja schon eher gemacht. Aber in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, hatte ich keine Angst mehr. Da war das für mich so klar und auch so logisch, weil Inklusion fängt letztendlich ja bei jedem selbst an. Und wenn ich das nicht schaffe, mein Leben zu inkludieren in das Bild, was ich nach außen abgebe, wie soll ich das dann von anderen Menschen erwarten? Also mache ich den ersten Schritt.
Wie ist dann diese Premiere abgelaufen? Also waren da ganz viele Leute, die Leo nicht kannten? Seid ihr da irgendwie auch auf die Bühne gekommen oder saßt ihr einfach im Publikum? Erzähl mir doch nochmal, wie das so abgelaufen ist.
Letztendlich war das dann so, dass wir mit unserer Einzelfallhelferin Christine gemeinsam mit Leo zur Premiere sind. Da, wo Treppen waren, wurde getragen. Also das war super, die haben alle mit angefasst. Das Tolle war wirklich, dass Leo auch mit im Kinosaal dabei sein konnte. Und mich hat das so gefreut. Dann, der saß ein bisschen am Rand mit seiner Einzelfallhelferin für den Fall, dass er das Kino verlassen muss, weil er vielleicht zu lebhaft lautiert. Aber es war so schön zu hören, wie er dann, immer wenn die anderen Kinder auch gelacht haben, wie er dann mitgejuchzt und gegrölt hat. Das war so schön. Und von daher hat mich das riesig gefreut, dass er dabei sein konnte. Und wir hatten dann eben die Chance, mit Leo wirklich zu viert auf dem roten Teppich zu stehen und haben dann auch ein Fotoshooting gehabt. Also es war wirklich schön.
Ja, sehr schön. Und das war dann ja auch so ein offizieller Schritt Richtung Inklusion, sage ich mal, sichtbar zu werden. Und gab es danach dann ganz viele Fragen, die auf euch eingeprasselt sind? Oder auch JournalistInnen, stelle ich mir vor, dass die dann auf einmal ankommen und sagen, so, das wussten wir ja gar nicht, warum haben sie denn das nie erzählt? Oder wie lief es dann weiter?
Nee, die Zeit gab es leider nicht. Was wir bekommen haben, ist Feedback von Freunden, Bekannten oder von Menschen, die das dann auf Social Media verfolgt haben, weil ich das dann natürlich auch gepostet habe, wie toll das ist und wie viel Spaß das auch gemacht hat, dazu zu gucken. Genau, aber es gab danach kein Interview. Nee. Mm-mm.
Und gab es denn dann noch weitere Castings?
Ja, es gab jetzt Anfang des Jahres gab es zwei große Projekte, die mich wahnsinnig gefreut haben, hat aber leider nicht geklappt. Was aber daraus entstanden ist, sind neue Kontakte, die mich wiederum zu einer mir noch nicht bekannten Schauspieltechnik gebracht haben, wo ich dann nochmal diverse Workshops besucht habe. Also es kam kein Job dabei heraus, aber viele andere schöne Dinge.
Und denkst du so manchmal im Rückblick, also ich weiß nicht, ist es so, dass du sagst, als Eltern braucht man auch so ein bisschen Zeit, um alles zu verarbeiten, um in diesen neuen Alltag reinzukommen und dann irgendwann zu sagen, so jetzt weiß ich, wie alles läuft und jetzt kann ich vielleicht mehr an die Öffentlichkeit gehen und das auch sagen? Oder denkst du manchmal, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir sind ja jetzt schon mittlerweile 14 Jahre dabei, ne? Und am Anfang war da überhaupt nicht dran zu denken. Ich muss wirklich sagen, jetzt rückblickend, ich sehe das auch bei Freunden, man steckt am Anfang, steckt man noch so tief in diesem Trauma drin, also wir zumindest. Wir haben irgendwie funktioniert, wir haben nebenbei gearbeitet und gedreht, aber es war nicht dieses Vertrauen und diese Sicherheit da zu sagen, so egal, wer jetzt was sagt oder was gesagt wird, das ist meine Familie, das sind wir. Und auch die Kraft zu haben, damit in die Öffentlichkeit zu gehen und ja auch dem Stand zu halten, das hat sich erst im Laufe der Jahre entwickelt, definitiv. Wir hatten am Anfang mit ganz anderen Sachen zu tun und da war an sowas überhaupt nicht zu denken.
Gab es denn überhaupt irgendwelche negativen Kommentare? Habt ihr auch mal was Blödes erlebt?
Ja, wir haben öfter schon blöde Sachen erlebt. Doofe Kommentare, wenn jemand auf dem Behindertenparkplatz steht. Wir wurden letztes Jahr zu einem Sommerfest von der Berliner Musikschule meines kleinen Sohnes des Raumes verwiesen. Der hat Trompete gespielt. Und Leo hat sich natürlich riesig gefreut, dass sein Bruder Trompete spielt. Da fährt er voll drauf ab. Und dann sagt ein Mann zu uns, es wäre doch ganz schön, wenn ich den Saal verlassen würde. Das würde ja hier stören. Und so eine Sachen sind tatsächlich. Also ich meine, das Tolle war, danach haben sich gleich, weiß ich, drei oder vier andere Eltern total empört und haben gesagt, das geht ja gar nicht. Was ist denn mit dem los? Aber letztendlich habe ich den Raum verlassen, ja. Obwohl der proppenvoll war mit vielen, vielen Kindern, die geschrien haben. Aber ich wollte dann halt auch nicht die Kinder noch mehr ablenken auf der Bühne, als wie wir es eh schon gemacht haben. Und letztendlich habe ich dann den Saal verlassen, ne? Also das war nicht so eine nette Erfahrung.
Genau. Wahrscheinlich ist das eben so, wie du es beschrieben hast, dass man sich schon so ein bisschen so eine dickere Haut zulegen muss und eben einem klar sein muss, ich möchte für Inklusion einstehen, aber es ist auch nicht immer einfach und vielleicht auch manchmal immer dieselben Fragen oder auch Vorurteile oder so. Ist euch das auch begegnet?
Vorurteile gibt es immer, glaube ich. Doofe Kommentare gibt es auch immer. Ich glaube, man muss wirklich gucken, in was für einer Verfassung bin ich gerade selber? Was sende ich dann nach außen hin aus? In dem Fall war halt meine Mutter dabei. Wenn dann irgendwie noch so eine Unsicherheit von jemand anderem dazukommt, dann versucht man das ja auch irgendwie noch auszugleichen. Und von daher war das für uns in dem Moment einfach die beste Wahl zu gehen. Aber es hat einfach wirklich was damit zu tun, wie gut bin ich mit mir und bin ich in der Lage, dem Stand zu halten.
Jetzt hattest du das ja vorher so beschrieben, dass du dich oft auch so zerrissen gefühlt hast zwischen diesen zwei Welten. Und dann hast du ja beschlossen, so, ich führe jetzt diese beiden Welten zusammen. Ich bin jetzt eine Person. Wie hat sich dein Gefühl danach verändert? Fühlst du dich jetzt irgendwie anders?
Ja, ich fühle mich viel besser. Ich fühle mich viel leichter. Ich fühle mich viel klarer und ich fühle mich viel stärker. Das war wirklich eine Erleichterung zu sagen, so, das bin ich und das ist Teil von mir. Ich bin nicht nur Daniela Preuß, ich bin auch Daniela Hofschneider und habe meine Mission.
Und ist deine Mission, auch in dieser SchauspielerInnenwelt auf andere Menschen zuzugehen? Oder wurdest du von der Seite angesprochen? Oder gab es RegisseurInnen, die irgendwie gesagt haben, ja, wie ist es denn dann? Kann ich dich dann überhaupt für die und die Rolle? Kannst du dann überhaupt so lang weg sein? Also gab es von der Seite Reaktionen?
Nee, von der Seite gab es bisher keine Reaktion. Das ist auch kein Thema bisher gewesen bei uns, weil wir das immer alles hinbekommen haben. Also die Projekte, die wir machen wollten, die haben wir auch organisiert bekommen. Ich weiß nicht, ob es solche Fragen letztendlich gibt, bestimmt. Aber ich glaube, so genau wissen die Leute dann auch nicht über die privaten Verhältnisse Bescheid. Das hat nochmal sein Gutes so und von daher.
Gab es Momente, wo du gedacht hast, ich schaffe das jetzt alles nicht mehr?
Nee, ehrlich gesagt habe ich mich nie gefragt, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, aber ich habe mich ehrlich gesagt nie gefragt, schaffe ich das alles noch? Ich habe einfach gemacht. Also das war eher so eine, das läuft jetzt, das muss laufen. Ist gar keine Frage, dass ich das nicht schaffe. Also ich habe mich dann Stück für Stück immer mehr wieder zurückgekämpft in die Film- und Fernsehwelt und hatte 2017 dann leider aufgrund von einer eigenen Erkrankung nochmal einen Rückschlag, der mich echt nochmal rauskatapultiert hat. Und ja, das hat dann natürlich auch dazu beigetragen, dass die Aufträge weniger wurden. Ja, aber jetzt bin ich wieder fleißig dabei.
Würdest du sagen, dass es auch damit was zu tun hatte, dass dann ja, manche beschreiben das vielleicht fast schon wie so eine Maschine, immer funktionieren muss, auch nachts und wirklich Pflege ja auch anstrengend sein kann, wenn man das rund um die Uhr tut und selbst wenn ihr da vielleicht Unterstützung habt, ist es ja trotzdem auch körperlich anstrengend. Also gab es da irgendeinen Punkt, wo du eben ja einfach das Gefühl hattest, keine Kraft mehr zu haben?
Ja, den Punkt gab es immer wieder. Wenn ich mich dann aber ins Bett gelegt habe und geschlafen habe, ging es am nächsten Tag meistens besser. Also wir haben einfach gelernt oder ich habe gelernt, wirklich mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, im Moment zu sein, nicht zu sehr auf die Probleme zu gucken, die in Zukunft auf mich warten, sondern wirklich zu gucken, wie geht's mir denn jetzt gerade, was kann ich denn jetzt gerade tun, dass es mir unmittelbar besser geht und wir halt zum Glück auch die Hilfe von vielen, vielen Menschen hatten, die das ganze System getragen haben. Wir waren in der Situation, jetzt auch mit meiner Erkrankung, waren wir nie alleine. Wir hatten wirklich viel, viel Support. Und ich glaube, nur so geht das auch. Ich hätte mein Leben nie so leben können, ich hätte nie so viel arbeiten können, wenn ich nicht so ein tolles Netz an UnterstützerInnen gehabt hätte, die mir überhaupt ermöglichen, diese Dinge zu tun. Ob es nun arbeiten oder ausruhen oder heilen oder einfach nur leben ist. Ja? Also ohne die Hilfe von anderen könnte ich nicht so ein Leben leben, wie ich es jetzt lebe. Absolut.
Und waren das dann vor allem UnterstützerInnen aus dem familiären Bereich oder war das eben auch Pflegedienste, die ihr euch vielleicht da auch erst erkämpfen musstet?
Genau, es war der Pflegedienst, der einen großen Teil natürlich trägt. Den müssen wir uns jedes Jahr erkämpfen, manchmal sogar halbjährlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir den kriegen. Das kostet natürlich auch Kraft. Es ist die Familie, es sind Freunde, Bekannte. Es ist letztendlich mein Mann auch. Also wir unterstützen uns natürlich auch gegenseitig. Es ist letztendlich auch die Art und Weise, welchen Beruf wir haben. Der unterstützt uns natürlich auch. Der gibt uns Freiraum auf der einen Seite und Flexibilität. Ne? Also ich habe auch gelernt, dass ich wirklich auch dankbar sein darf für das, was funktioniert und für das, was läuft. Und mich nicht auf all das konzentriere, was nicht läuft, weil dann könnte ich den Kopf ja nur noch in den Sand stecken und aufgeben. Ja, nee, also ich habe wirklich gelernt, mich auf das zu konzentrieren, was da ist, was gut ist und was uns hilft.
Und das ist wahrscheinlich auch nicht immer einfach, sondern das dauert auch so ein bisschen, bis man in dieses Mindset, sagt man ja jetzt neudeutsch, so reinkommt. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt gedacht, es ist auch gar nicht ja immer so leicht, überhaupt Freunde oder Bekannte zu finden, die dann einspringen oder da. Also hattet ihr da besonderes Glück oder ist es, weil ihr offen auf Menschen zugegangen seid oder was war da ausschlaggebend?
Na, die Freundschaften haben sich schon verändert, ja. Es sind welche nicht mehr da, die es mal gab. Es sind viele neue dazugekommen. Wir haben auch eine sehr enge Bindung zu all unseren Pflegekräften oder auch unserer Einzelfallhelferin. Also es ist schon auch Glück, dass wir so tolle Menschen gefunden haben. Aber ich glaube mittlerweile, die Menschen kommen so, wie sie zu einem passen. Also wenn man dann merkt, das funktioniert jetzt nicht, naja, dann sucht man halt weiter oder spricht offen an, warum es nicht funktioniert und dann kommt der nächste Mensch. Also es ist es ist ja auch alles organisch gewachsen. Es war ja nicht von heute auf morgen alles da, ne? Also, das darf man auch nicht vergessen. Wir machen das ja jetzt schon ein bisschen. Es ist auf jeden Fall immer mit Energieaufwand verbunden. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles so passiert. Es braucht halt eine Vorbereitung. Also ich muss schon was dafür tun, ne? So.
Und das ist wahrscheinlich auch nicht immer gleich leicht, wenn man selber dann vielleicht mal keine Kraft mehr hat oder total müde ist und dann denkt, ja, jetzt müsste ich mich eigentlich auch noch darum kümmern, dass das wieder verlängert wird mit dem Pflegedienst oder irgendwas. Und ja, sich diese Energie einzuteilen, das ist wahrscheinlich das Schwierige, oder zu sagen, okay, jetzt heute schaffe ich es auf keinen Fall mehr, aber was kann ich morgen tun, um mir da was freizuschaufeln? Und dieses, was viele, auch eher Mütter ja, sich manchmal nicht zugestehen, Zeit für sich zu nehmen, Zeit zum Ausruhen, ne? Nicht gleich ein schlechtes Gewissen zu haben, das darf ich doch nicht.
Ich muss ehrlich sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber durch meine eigene Erkrankung habe ich wirklich gelernt, mich an erste Stelle zu setzen. Und das macht es mir so viel leichter, jetzt im Nachhinein, mir den Raum für solche Dinge zu nehmen. Eine Zeit lang hatte ich immer das Gefühl, ich lösche nur Feuer. Ich bin wirklich, ich hinke allem hinterher. Ich komme überhaupt nicht zu Potte. Und jetzt denke ich, ja, nö, mache ich jetzt heute nicht. Was soll schon passieren? Also wenn jetzt jemand was wirklich Dringendes von mir will, ja, dann kriege ich das auch irgendwie hin. Also die Prioritäten haben sich auch so verschoben. Und ich habe wirklich gelernt, auch zu sagen, nee, ich mache jetzt zuerst meinen Sport, bevor ich mich an den Rechner setze und irgendeine Verlängerung schreibe. Und ja, mein Gott, dann ist die halt noch nicht auf dem Weg. Was soll denn passieren? Irgendwie wird es schon weitergehen. Also ich habe so ein bisschen gelernt, dadurch den Fokus zu verändern. Und dafür bin ich total dankbar. Das klingt so absurd, aber...
Na, ich finde das gar nicht so absurd, weil ich habe schon öfter gehört, dass wir manchmal so, ich sag jetzt mal, größere Ereignisse brauchen, um dann vielleicht so ein bisschen zu sehen, worauf kommt es denn wirklich an im Leben, ne? Oder so ein bisschen, okay, vielleicht, wenn ich total zusammenbreche, dann denke ich darüber nach, wieso ist denn das eigentlich passiert und wie kann ich das verhindern? Aber wenn so alles halbwegs läuft und man immer im Stress ist, dann fehlt einem oft die Zeit, darüber nachzudenken, oder man hat nicht den Grund, so, ne, das zu tun. Und das ist, glaube ich, manchmal dieses, man braucht manchmal so einen starken Grund, um irgendwas anzugehen, wo man vielleicht eigentlich weiß. Und ja, manchmal muss ich dann auch an so ein Schild denken, was meine Tante bei sich hängen hatte, so nach dem Motto, aufgeräumt war gestern, hast du leider verpasst.
Ja, das ist auch gut. Ja, ich glaube, was mir aber auch hilft und was uns allen unglaublich viel Kraft gibt, ist, dass wir so eine so lebhafte Kinder haben und so eine Leichtigkeit und so eine Freude irgendwie versuchen, im Alltag zu leben und viel Musik machen, viel singen, Trompete, Gitarre, viele Menschen einfach immer zu Hause haben. Und dadurch ist so eine Lebendigkeit auch einfach immer da. Und alle Helfer, die zu uns kommen, die sagen auch immer, es ist so toll bei euch. Man fühlt sich gleich so aufgenommen wie in so einer Familie. Also wir haben ein sehr, sehr familiäres Verhältnis zu all unseren Menschen, die uns helfen. Das ist uns auch extrem wichtig, dass wir da offen sind, ne? Also ich weiß nicht, das ist vielleicht bei anderen Familien anders, aber uns ist es extrem wichtig, dass wenn wir schon so viele Menschen zu Hause haben, wir sind ja kaum alleine, ja, dann sollten wir auch eine gute Zeit haben irgendwie.
Vielleicht ist es aber ja auch dieses Umdenken, was bei dir eingesetzt hat, nach der Krankheit zu sagen, nee, jetzt mache ich meine Prioritäten anders. Und wenn ich dann zum Beispiel Sport oder was für mich mache, dann habe ich ja auch mehr Kraft und dann kann ich ja auch wieder anders auf andere zugehen. Und gleichzeitig glaube ich auch so dieses auch selber zu sagen, wir sagen immer anderen, ne, bleib nicht in deiner Bubble, aber selber auch vielleicht nicht immer nur, um sich selber zu kreisen, sondern über Geschwister, Kinder oder wie auch immer rauszukommen und mit anderen Menschen in Kontakt. Ja, das klingt für mich jetzt so ein bisschen, dass das auch dabei geholfen haben könnte.
Total. Was uns auch geholfen hat, war die Geburt von Leos Bruder, von Max. Der kam 3 Jahre später auf die Welt und da habe ich immer gesagt, das war unser Rückfahrticket ins normale Leben. Ne? Wir haben uns einfach durch Max einfach auch nochmal so entwickeln dürfen und uns mit anderen Dingen beschäftigen dürfen. Das hat uns jetzt ganz persönlich unglaublich viel Kraft gegeben und tut es auch immer noch. Also die sind auch so toll miteinander und ja, da sind wir sehr, sehr dankbar für, dass wir das auch erleben durften.
Ja, das ist schön. Das kann ich mir richtig vorstellen, dass ihr einfach so eine fröhliche Familie seid, ne? Und positive Energie strahlt nach außen. Und das wiederum ist dann vielleicht, dass gewisse Menschen zu euch kommen oder dann auch bereiter sind zu helfen, ne? Weil das alles letztlich beeinflusst man das auch so dadurch, wie man selber ist oder wie man auf die Welt blickt, ne? Mhm.
Ich glaube, was ich auch wirklich gelernt habe, ist im Laufe der Jahre Hindernisse, die eventuell dann auftauchen im Laufe der Jahre oder der Monate oder der Wochen oder der Tage, dass man einfach lernt, mit diesen Hindernissen spielerischer umzugehen. Also, dass man nicht sofort in Stress ausbricht, weil der Pflegedienst nicht verlängert wird, sondern man nimmt das dann irgendwie sportlich. Oder ich im Speziellen habe dann einfach für mich gesagt, nee, also ja, ist halt so, aber ich finde dann auch eine Lösung. Also wird schon irgendwie. Und mal gucken, wie ich das jetzt löse.
Also super Tipp, aber auch wahrscheinlich gar nicht so leicht. Also hast du dir dann irgend so einen Satz gesagt oder ist es wirklich so dieses, ja Mensch, dann gehen wir halt heute schwimmen oder also.
Nee, es ist tatsächlich natürlich nicht so einfach. Natürlich bin ich dann erstmal sauer und genervt und auch traurig und dann fließen auch oft die Tränen. Also nicht mehr so viel wie früher tatsächlich, weil sich die Situationen dann auch im Laufe der Jahre immer wiederholen. Aber wenn ich mich ungerecht behandelt fühle oder mich irgendwie aufrege, ich habe mir gesagt, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, dann ist das Gefühl natürlich erstmal da. Aber ich habe gelernt, viel, viel schneller umzuschalten und die Entscheidung zu treffen, gut, das nützt mir jetzt nichts, das ist so, wie es ist. Und was kann ich denn jetzt tun, um mich selber aus dieser Situation rauszuholen? Was sind denn meine Handlungsmöglichkeiten? Was ist mein Handlungsspielraum? Was kann ich tun, damit sich die Situation ändert und eben nicht die Schuld oder die Ursache auf das Außen schiebe, sondern einfach sagen, gut, das ist so. Was kann ich tun, damit es jetzt anders wird? Und dieser Bereich dazwischen, der, ja, das geht halt mittlerweile schneller. Das war am Anfang, war das nicht so, nein. Aber ich muss auch dazu sagen, dass mein Mann mit seiner Art, wie er auf die Dinge guckt, auch ganz, ganz viel zu dieser Leichtigkeit bei uns zu Hause beiträgt, weil der hat auch auf der Intensivstation schon die Krankenschwestern zum Lachen gebracht, weil der halt auch aus einer tragischen Situation versucht, mit Leichtigkeit das besser auszuhalten. Ja, also das ist eine ganz große Gabe, die er auch hat. Natürlich kippt das auch manchmal ins extreme Gegenteil. Da muss man ihn dann auch ein bisschen darauf hinweisen und sagen, nee, das war jetzt ein bisschen zu viel und bin ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber im Großen und Ganzen hat er eine unglaubliche Fähigkeit, Menschen auch in so einer Situation zum Lachen zu bringen. Das finde ich auch ganz toll.
Und gibt es irgendwie einen großen Wunsch, den du noch hättest, gerade jetzt auch für dieses Thema Inklusion?
Ja, ich würde mir wünschen, dass die Leute offener durch die Welt gehen und nicht nur in ihrer eigenen Bubble leben, sondern auch den Mut haben, mal zu fragen, kann ich helfen oder einfach helfen, ohne zu fragen, und sich so eine Offenheit bewahren oder sich wiederholen, dem Anderssein mal zu begegnen und nicht immer nur irgendwie sich selbst zu sehen.
Nicht immer nur sagen, können Sie bitte den Raum verlassen.
So, genau.
Bei dem Beispiel. Aber glaubst du, können wir da aktiv selber was tun? Ist es dieses wirklich sich zu trauen, mehr rauszugehen, sich zu zeigen oder Leute anzusprechen? Gibt es da irgendwas, was du festgestellt hast, das hilft?
Ich habe festgestellt, dass Offenheit immer hilft. Dinge anzusprechen hilft immer. Dinge nicht anzusprechen macht die Sache nur schlimmer, finde ich, egal was es ist. Und eine wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe, gerade in dem Bereich, ist auch extrem hilfreich und wichtig. Und ich finde, wir als Gesellschaft, wir brauchen einfach mehr Sichtbarkeit. Also Stichwort Diversität. Unsere Branche hat überhaupt gar keine Lobby, gar keine, oder wenn dann nur eine ganz kleine, nee, ich glaube gar keine. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir mehr wahrgenommen werden. Und es ist so schwer, weil wir als pflegende Eltern einfach oft die Kraft nicht haben. Aber wer soll das machen, wenn nicht wir, ja? Also wer soll denn überhaupt zeigen, wie es in unserem Leben aussieht, wenn nicht wir? Und das ist halt das Gemeine, dass wir einfach viel mehr Arbeit bräuchten in dem Bereich und es einfach nicht schaffen.
Würdest du dir denn wünschen, als Schauspielerin oder eben vielleicht auch einfach als Daniela Hofschneider, mal eure Geschichte auf die Leinwand zu bringen?
Ja, ich habe sehr viele Ideen für Projekte und unter anderem auch, dass ich irgendwann mal gerne unsere Geschichte in irgendeiner Art und Weise erzählen möchte. Ob das jetzt ein Film wird, ob das nur ein Buch wird, ob es ein Inklusionsbuch für Kinder wird, ich weiß es noch nicht. Ideen habe ich sehr, sehr viele, aber eigentlich ist es an der Zeit, ja.
An der Zeit, sichtbarer zu werden. Vielleicht wird es ja an auch der, eins genau. Nach dem anderen, ne?
Genau.
Also, vielleicht fängst du mit einer Sache an, nimm Kinderbuch und dann kommen noch andere hinterher.
Ja.
Ich glaube, es ist oft so, dass es fehlt einfach die Berührung, ne? Weil wir alles so separiert haben, auch in der Schule ist ja alles separiert. Ja. Und kommt vielleicht erst nach und nach, aber auch mit vielen Kämpfen, mit vielen Herausforderungen verbunden. Aber einfach mal zu sehen oder so wie du es jetzt auch zu erzählen, wie ist es denn? Das fehlt, glaube ich, noch. Das wissen die meisten einfach nicht.
Ja, das stimmt.
Ja, jetzt waren wir schon so ein bisschen beim Thema Wunsch und wir haben dazu ja auch immer eine Frage in unseren Abschlussfragen. Aber bevor ich dazu komme, frage ich ja immer erstmal so ein bisschen nochmal die Sachen, die dich nerven. Also was ist es, was dich am meisten nervt oder auf die Palme bringt?
Ja, also was mich total auf die Palme bringt, ist wirklich, wenn man nur in seiner Bubble lebt, wenn man keinen Blick nach außen hat, wenn man nur mit sich selber beschäftigt ist und wenn man dann auch noch patzig oder respektlos antwortet und irgendwie total ignorant ist. Das sind Sachen, die mich wirklich auf die Palme bringen. Ob das im Alltag ist, im privaten Alltag, ob das in der Parkplatzsituation oder in der Situation in der Musikschulenvorführung ist. Es ist einfach so wichtig, dass wir wertschätzend miteinander kommunizieren auf Augenhöhe, dass wir offen gegenüber anderen sind und dass wir den Mut haben, auch einfach Dinge anzusprechen. Das finde ich so wichtig. Und wenn man dann nur in seiner eigenen Bubble lebt, da könnte ich ausflippen.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich denke auch manchmal, dass uns so ein bisschen ein Stück weit die Empathie verloren gegangen ist. Ne? Auch wenn man jetzt so öffentliche Debatten, ich will jetzt gar nicht mit dem Stichwort Politik anfangen, aber da können wir uns alle vorstellen, dass es gar nicht mehr um Miteinander geht, sondern eher um Gegeneinander manchmal. Ja, und wenn du schlimme Situationen oder vielleicht nicht schlimme, aber ich sag jetzt mal Situationen, die dich aufregen oder ärgern, erlebt hast, gibt's dann irgendwas, was dir hilft, so wieder runterzukommen?
Ja, ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch und wenn ich dann so eine Situation habe, wo ich wirklich wütend bin, dann muss das Gefühl ja auch irgendwie raus. Und ich habe vor 2 Jahren eine ganz tolle Übung kennengelernt, die ich unbedingt teilen muss. Und zwar, wenn man sich wirklich, wirklich aufregt und wütend ist, hilft mir persönlich immer, wenn ich so eine Kotzbewegung mache, weißt du? Du diese ganze Wut, die du in dir drin hast, die kotzt du halt einfach aus und machst einfach, weißt du, so. Und kannst dann richtig erstmal alles in dieses Kotzgefühl reinlegen und dann hat das Zwerchfell die Möglichkeit, sich danach einfach wieder so zu verhalten, dass du tiefer atmen kannst. Und wenn ich dann in diese tiefe Atmung reinkomme, dann kann ich mich beruhigen und dann kann ich sagen, gut, ich nehme es jetzt mal lieber nicht persönlich und gucke mal, wie ich das Problem löse oder wie ich mich um die Situation drumherum baue. Im Prinzip starte ich damit. Und wenn ich dann immer noch ein bisschen damit zu kämpfen habe, dann hilft mir persönlich Sport, Bewegung und Meditation und Yoga.
Also das fand ich jetzt ein richtig super Tipp, weil vielleicht gibt es auch Situationen, wo man dann mehrmals kotzen muss.
Also manchmal erschreckt es die Leute auch. Also wenn du das machst, wenn noch Leute, also wir hatten die Situation schon, also mein Mann und ich machen das halt gerne, dass wir dann uns wirklich erschrecken, weil der andere plötzlich so ein Geräusch macht. Aber du weißt dann auch sofort, okay, alles klar, das muss jetzt sein. Und dann ist es so. Es befreit, unglaublich.
Vielleicht muss ich das auch mal irgendwann im stillen Kämmerlein ausprobieren. Ich glaube, das andere würde ich mich sonst noch nicht trauen.
Nee, ich mache es auch eher, wenn ich alleine bin. Es ist eher so eine Akutmaßnahme, ne? Also mir hilft es, wenn ich halt so mich so wirklich aufrege und es nicht schaffe, irgendwie loszulassen, dann hilft mir das halt an letzter Stelle
vielleicht
dann.
Ja, oder vielleicht am Parkplatz kann man ja auch dann schnell ins Auto einsteigen, die Tür zu machen und dann das vor sich hin.
Genau.
Kommen wir noch zu einem erfreulicheren Thema. Das hast du ja schon so ein bisschen gesagt, aber das ist ja immer so unsere letzte Frage. Was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
Ja, was ich schon gesagt habe, ne, dass wir alle irgendwie wertschätzend und freundlicher miteinander kommunizieren und uns eine Offenheit im Herzen bewahren, die uns auch Mut macht, aufeinander zuzugehen und Dinge anzusprechen.
Vielleicht trägt ja irgendwann auch dein Buch oder dein Film oder dein Podcast dazu bei. Für manche ist es ja vielleicht ein erster Schritt. Mhm. Da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg damit.
Ja, vielen Dank.
Und sag danke, dass du hier bei uns warst im Podcast.
Ja,
und
vielen Dank.
Noch einen schönen Tag.
Ja, danke gleichfalls. Vielen Dank, alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Auf Hoffentlich konntest du für dich den ein oder anderen Tipp mitnehmen. Zum Beispiel, wie wichtig es ist, nach dir selbst zu schauen. Dich an erste Stelle zu setzen, auch wenn sich das im ersten Moment komisch anfühlen mag. Aber wir können nicht für andere da sein, wenn wir nicht gut für uns selber sorgen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du das im stressigen Alltag überhaupt schaffen sollst, dann lass dich am besten von anderen pflegenden Eltern inspirieren. Komm in eine unserer lokalen Elterngruppen und tausch dich aus. Wo wir überall Gruppen haben, siehst du auf der Landkarte auf unserer Website www.meinherzlacht.de. Natürlich haben wir auch viele digitale Angebote, zum Beispiel unsere Online-Seminare. Auch die findest du auf unserer Website. Vielleicht ist ja auch ein Thema für dich dabei. Übrigens lohnt sich schon für eine Seminarteilnahme eine Vereinsmitgliedschaft, denn die kostet nur 48 Euro pro Jahr und alle Seminare sind danach für dich kostenlos. Schau es dir einfach mal an. Bis zum nächsten Mal, deine Christine.
Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz lacht über die Nussbaum-Medien noch bekannter wird.